Vivace non troppo, der zweite Satz aus der schottischen Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan, aufgenommen am 19. Februar 1972 in der Berliner Philharmonie von den Kollegen damals vom RIAS Berlin und entnommen der neuen, der römisch zweiten Box mit Aufnahmen der Berliner Philharmoniker, mit Rundfunkaufnahmen aus den vorwiegend 1970er Jahren. Und darüber möchte ich jetzt reden mit Andreas Blau. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie waren 46 Jahre lang, wenn ich das sehe, Soloflötist der Berliner Philharmoniker. Und mit Peter Ühling, Sie haben eine Karajan-Biografie verfasst und sind in Berlin als Kirchenmusiker tätig. Herr Blau, die Rundfunkmitschnitte der Philharmoniker, die waren bisher noch nicht erhältlich auf CD für den, wie ich so schön sage, privaten Konsum. Das ist jetzt erst geändert worden, dass Sie diese Aufnahmen freigeben vom Orchester. Warum haben Sie sich das so ausgedacht?
Ja, ich bin da zwar nur als Akteur damals beteiligt gewesen. Ich hatte natürlich jetzt kein Mitspracherecht, aber die Idee war wirklich ganz hervorragend. Und als ich mir die CDs anhörte, muss ich sagen, war ich doch emotional doch sehr bewegt, weil die Erinnerung da bei einigen Stücken wieder sehr nah an mich herankam und viele Dinge, die eben auch mit Karajan zusammenhingen, mich doch dann wieder betroffen haben.
Und haben sich diese Höreindrücke mit Ihren Erinnerungen gedeckt oder haben Sie da auch selber für sich eine Überraschung erleben können?
Nein, das kam meine Erinnerung jetzt, also wir kommen ja später noch auf manche Stücke zu sprechen. Ja, doch, also es sind manche Konzerterlebnisse, die man halt nicht vergisst oder die einfach die Situation vorher auch, also vor den Konzerten, war ja immer ganz, ganz speziell, besonders bei den Karajan-Konzerten.
Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht so amused wäre, wenn er auf der Wolke zuschaut, dass diese Radioaufnahmen veröffentlicht werden, weil er war ja doch ein ziemlich großer Perfektionist, Peter Ühling.
Ja, also die Aufnahme war für ihn natürlich ein Kunstwerk eigenen Ranges. Und aber aus der Perspektive ist es natürlich gerade interessant. Ich habe mir eine Biografie natürlich auf Grundlage dieser Studioaufnahmen geschrieben. Und jetzt ihn als Live-Dirigenten zu erleben, ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt. Also, dass man merkt, diese Interpretation ist noch auf dem Weg zu dieser Aufnahme oder hier lässt er beispielsweise das Orchester schon wieder spielen. Also hier in diesem Beispiel war es ja so, dass diese schottische Symphonie hat er ein Jahr zuvor aufgenommen im Studio. Und hier hört man das, ja, alles noch so ein bisschen munter. Es ist gar nicht unbedingt schneller, aber es ist alles so ein bisschen freigelassen.
Aber hat das jetzt Ihren Eindruck auch verändert? Hätten Sie manches vielleicht in der Biografie dann auch anders geschrieben nach dem Hören?
Das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich mehr Eindruck vom Live-Dirigenten gehabt hätte, auch von seiner Programmgestaltung her. Und Sie sehen, diese schottische, die ist in einem Konzert gespielt worden und danach kommen Werke von Debussy und Ravel. Und da fragt man sich, wo ist denn da die Verbindung eigentlich genau? Wie gibt das eine Dramaturgie? Also meine These wäre, alles Naturmusiken. Einmal eine nordische, das haben wir jetzt gehört, und dann wird es eher in den mediterranen Bereich gelenkt.
Wir hören jetzt von dieser aufwendigen CD-Box den ersten Track der ersten CD. Und ich verrate jetzt mal nicht, was das für ein Stück ist, was die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan da jetzt spielen. Achtung! Ganz großes Kino. Man hätte an Charles Ives denken können, irgendwie Central Park in the Dark oder so, aber nein. Peter Ühling, es war Antonio Vivaldi.
Ja, erstaunlich. Auch für mich war es der erste Track, den ich gehört habe, als ich jetzt das Booklet zu dieser Edition geschrieben habe. Und ich habe mich auch also eine halbe Minute lang gefragt, was ist denn das für eine Musik eigentlich? Ja?
1971 in der Philharmonie aufgenommen. Genau. Al Santo Sepolcro, am Heiligen Grab.
Genau.
Passt ja in die Passionszeit.
Ja, so ist es.
Und Andreas Blau, Sie waren da als Flötist dabei. Erinnern Sie sich da noch?
Ja, sicher, aber natürlich nicht bei diesen, bei dem Vivaldi, sondern bei den anderen Stücken. Aber trotzdem ist es sehr interessant zu hören, wie Karajans Klangästhetik hier zum Tragen kommt.
Ja.
Damals gab es ja noch nicht so, war diese historische Aufführungspraxis ja noch nicht so aktuell und er hat halt die alten Meister aus seiner Sicht gesehen, hat einen speziellen Klang halt dafür entwickelt.
Also die Klangwirkung ist wirklich enorm.
Ja, also da würde mich interessieren, er hat ja die Salzburger Osterfestspiele 67 mit dem Ring des Nibelungen begonnen. Und überhaupt sind die 70er Jahre ja eine Zeit, in der er vor allem die großen spätromantischen Komponisten alle aufnimmt. Also die Wagner-Opern, dann den großen Bruckner-Zyklus, einige Mahler-Symphonien. Das hat er ja davor zwar im Konzert gemacht, aber ja nicht aufgenommen. Dass er jetzt hier in dieser Zeit auf Barock zurückgreift, finde ich total interessant. Und wollte Sie, Herr Blau, mal fragen, ob hier dieses Wagner-Aufnehmen, also das Entwickeln einer anderen Klangästhetik, er hat ja bei Mahler gesagt, er muss eine Palette entwickeln für diese Musik, ob das hier auf seine Barockinterpretation abfärbt. Denn ursprünglich kam er aus der neuen Sachlichkeit, er hat das ja ganz anders aufgefasst früher.
Ich glaube generell, dass er ein Klangmensch war. Und dass er eben die auch was man auch bei den Brahms-Symphonien, Bruckner-Symphonien, Wagner hört. Gestern hatte ich mir angehört, Peleas und Melisande von Schönberg. Mhm. Das ist halt ein ganz spezieller Klang, den bei Karl, den man immer wieder findet und den man auch leicht erkennen kann. Dieses Weiche, dieser schöne Klang, der manchmal natürlich auch vielleicht ein bisschen die schroffen Saiten vermissen lässt.
Mhm. Und deswegen haben Sie, oder ist dieser Vivaldi ganz am Anfang dieser Edition, um zu sagen, hier ganz besondere Klangästhetik, gleich schon vorgestellt?
Ja, ich finde das sehr, sehr schön. Also gerade am Anfang, als ich das Stück hörte, dachte ich, was ist das für eine Musik? Ist das jetzt schon ein modernes Stück oder ist das Sibelius oder was auch immer? Und dann kriegt man erst später mit, dass es Vivaldi sein könnte.
Peter Ühling, welche Rolle hat denn Barockmusik überhaupt für Herbert von Karajan gespielt? Also er war ja, es war ja wahrscheinlich nicht das Hauptsächliche.
Es war nicht das Hauptsächliche, aber wenn man die Programme sich anguckt, gerade in den 60er Jahren noch, war sozusagen das Händel-Konzerto oder das Brandenburgische Konzert am Anfang eines Konzertprogramms noch relativ üblich. Das gab es doch häufiger, als man heute denkt. Dann waren ihm natürlich die großen Bach-Oratorien, also H-Moll-Messe und Matthäus-Passion, sehr wichtig. Das hatte aber so diesen Hang zum Repräsentativen, den er ja auch hatte. Aber ja, also wie gesagt, es ist faszinierend, dass gerade in 70er Jahren, also es gibt auch so eine Rundfunkbox von einer deutschen, Quatsch, keine Rundfunkbox, sondern eine Studioaufnahmenbox von einer deutschen Grammophon aus den 70er Jahren, die beginnt mit Weihnachtskonzerten und einer Vivaldi-CD. Da ist auch dieses Stück drauf, in St. Moritz, wieder ein Jahr vor dieser Rundfunkaufnahme aufgenommen und die ist sogar noch langsamer.
Okay, dann hören wir jetzt mal aus diesem selben Konzert, 25. September 71, aus der Philharmonie Richtige. Moderne Musik des 20. Jahrhunderts, nämlich ein Schlüsselwerk, Stravinskys Sacre du Printemps, der Anfang. Und im Grunde, Andreas Blau, ist das ja eigentlich so Kammermusik für die Holzbläser.
Ja, das ist richtig. Ich meine, es entwickelt sich natürlich dann ganz dramatisch, aber das ist schon ein Wahnsinnswerk. Und also ich muss sagen, als ich die Aufnahme hörte, stockt einem irgendwann der Atem. Gerade wenn man den Schluss vom ersten Teil und vom zweiten Teil hört, dann denkt man, ach, und was ich denn jetzt eigentlich so vermisst habe, und ich verstehe auch die Argumente, warum es nicht gemacht ist, ist der Applaus. Letztendlich am Schluss. Man möchte dann eigentlich mit applaudieren und möchte sagen, bravo, also das hält er dann nicht mehr auf dem Hocker.
Schluss vom ersten, Anfang vom zweiten Teil haben wir jetzt nicht. Da wollen wir Sie einfach neugierig machen und animieren, die Box zu kaufen. Wir haben jetzt den Anfang des Sacre, die Introduktion, eben die kammermusikalische. Anfang des Sacre du Printemps von Igor Stravinsky hier in der Interpretation mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan von 1971. Peter Ühling, dieses Stück, das Sacre, ist zweimal in der Edition. Welche Unterschiede haben Sie in den Aufnahmen entdeckt? Und was sagen die auch über die Entwicklung Karajans in den 70ern?
Also meine These wäre, die erste ist vor der Aufnahme und diese Aufnahme ist über einen Zeitraum, vor der Studioaufnahme, und diese Studioaufnahme ist über einen Zeitraum von 2 Jahren entstanden und die die zweite Rundfunkaufnahme, die ist eigentlich nach der Studioaufnahme dann nochmal gemacht worden. Und die empfinde ich als deutlich härter, als deutlich trockener. Mir scheint, als hätte er hier in der ersten Aufnahme nochmal probiert, wie er mit seinen gebundenen Klängen vorankommt. Das ist ja hier auch wirklich sehr zauberhaft gespielt von den Bläsern. Also jeder hat so seinen eigenen solistischen Impuls da drin. Und ja, wie gesagt, die Späte ist trockener. Also da hat er irgendwie gemerkt, er kommt mit dem Stück vielleicht auf seine eigene Art und Weise nicht so gut zurecht. Ich wundere mich auch, dass er ausgerechnet den Sacre gemacht hat. Karajan wäre für mich eher ein Feuervogeltyp, wenn ich die drei großen Strawinsky-Ballette ihm zuordnen müsste.
Vielleicht waren das auch dramaturgische Vorgaben. Andreas Blau, Sie sind mit 19 bei den Philharmonikern eingestiegen. Herbert von Karajan hat immer von seiner Familie gesprochen, aber kannte dann doch viele nicht mit Namen. Wie war denn Ihr Verhältnis in diesen Jahren? War es sehr von Respekt geprägt?
Ja, es ist ja ganz natürlich, dass man als junger Mann, ist nicht ganz richtig, ich habe mit 20 angefangen, also es war sicherlich, hat man Respekt. Ich hatte ja Karajan schon vorher als Schüler erlebt, und wenn man als junger Mann dorthin kommt, dann hat man natürlich eine große Achtung und Respekt natürlich. Und aber auf Karajan hat mir auch die Angst genommen. Das muss ich dazu noch sagen. Also gerade, er hat ja sehr vieles auswendig dirigiert. Aber wenn Flötensoli anstanden, dann hat er die Augen geöffnet, jedenfalls in den ersten Jahren, und hat sich da überzeugt, dass ich auch mit dabei bin, und hat mir besonders deutliche Zeichen gegeben, mir zu helfen.
Sie sind ja philharmonikermäßig, würde ich mal sagen, sehr familiär vorbelastet auch gewesen. Vielleicht ist Ihnen das auch ein bisschen zugute gekommen.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Mein Vater war Geiger bei den ersten Geigen, und ich habe natürlich dann von Kindesbeinen an die Konzerte mithören können und auch die Karajan-Zeit dann auch noch im Hochschulsaal erlebt. Und ich wusste dann natürlich auch die Kollegen gehört, die dann so hervorragend gespielt haben und mit denen ich dann später eben mitarbeiten konnte. Und das war natürlich eine ganz wunderbare Arbeit. Und ich war halt vorgeprägt und kannte eben vieles, was in anderen Musikern vielleicht nicht gegeben ist, die von außerhalb kommen.
Aber sie mussten eben die Klangvorstellungen Karajans realisieren, auch mit der Soloflöte. Hat sich das dann nach seiner Ära dann geändert? Was war denn so das Spezifische am Klang, was er von Ihnen verlangt hat?
Er hat, das muss ich echt mal überlegen. Also das war folgendes, also ich hatte damals natürlich, als ich anfing, noch nicht so einen großen Klang. Und er hat mich in der Hinsicht unterstützt. Er sagte, hören zu den Geigen zum Beispiel, hat er gesagt, hören Sie die Flöte? Da haben die Kollegen natürlich gesagt, nein, hören mich. Ja, na, wenn Sie die Flöte nicht hören, dann sind Sie zu laut.
Okay. Nicht?
So ging das dann.
Peter Ühling, Orientierung am Klang. Mhm. Karajan war ja auch ein, ich sag mal, großer Meister als Aufnahmeleiter. Er hat wahrscheinlich einige echte Aufnahmeleiter in den Schatten gestellt oder doch viele eigene Vorstellungen gehabt vom Klang. Was hat denn diese Vorstellungen ausgemacht in diesem Jahrzehnt, was wir hier betrachten in den 70ern?
Ja, gerade zufällig habe ich gestern auf YouTube so ein Arte-Video gesehen, wie er mit Yehudi Menuhin ein Mozart-Konzert einspielt. Und das war noch ein ganz anderer Klang, 1966. Sehr konkret, sehr vorne dran, sehr präsent. Und das ist was sich in den 70er Jahren so ein bisschen Richtung Farben, also Richtung Verwischen aufzulösen beginnt. Also was heißt auflösen? Das ist halt ein anderes Ideal. Meine These war ja, dass er im Grunde von seiner sehr individuellen Klangvorstellung eine Form von Komponist ist, der andere Stücke braucht, um seine Klangvorstellung zu realisieren. Und gerade das Vivaldi-Beispiel, das wir gehört haben, mit diesen ganz wenigen Tönen, die da nur in der Partitur stehen, eignete sich natürlich ganz besonders gut, das zu realisieren. Also wo jeder Klang für sich geformt ist und nichts mehr sozusagen in einer harmonischen Kurve ineinander übergeht.
Dann hören wir jetzt mal eine Musik, die sehr vom Klang lebt. Ein Jahr nach der letzten Aufnahme entstanden, 1972. Debussy, Impressionismus, Klangspiele pur, Prélude à la Prémédie d'un Faune und Andreas Blau, eine Sternstunde für den Soloflötisten.
Ja, das stimmt, das hat man sich natürlich drauf gefreut.
Und haben Sie da auch Erinnerungen noch dran?
Ja, ganz konkrete Erinnerungen, weil das für mich das erste Mal war, dass ich dieses Solo mit Karajan gespielt habe. Und er hat mir am Anfang die Freiheit gelassen. Er hat praktisch das Zeichen gegeben, dass ich anfangen soll, hat dann die Arme verschränkt und hat dann gewartet, bis das erste Solo beendet war und hat dann erst den Orchestereinsatz gegeben. Also man konnte sich total frei fühlen, man konnte anfangen, wann man wollte, man konnte spielen im Rhythmus, wie man wollte, im Tempo, und es war natürlich ideal.
Ja, tiefes Durchatmen, da verebbte die Flöte am Ende des Prélude à la Prémédie d'Infon. Und für mich ist es schön, hier auf Radio 3 jetzt ein Gesicht zu dieser Flöte zu haben, nämlich Andreas Blau. Und wie haben Sie das damals, Sie haben dieses Solo gespielt, wie war das für Sie?
Na, für mich war das ohnehin das erste Mal, dass ich dieses Stück gespielt habe, und das erste Mal mit Karajan ohnehin dann auch nochmal. Also doppelt man aufregend. Kann sich natürlich vorstellen, wie der Herzschlag dann war, und gerade beim ersten Ton habe ich gehofft, dass man die Aufregung dann nicht so spürt und dass es nicht hörbar ist.
Ach, also, und wenn Sie es jetzt heute hören?
Bin ich auch nervös.
Immer noch?
Ja, das ist eigenartig.
Aber auf der neuen großen römisch zweiten Box mit Rundfunkaufnahmen der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan aus den 1970er Jahren. Und Sie können diese Box gewinnen, wenn Sie sie gerne zu Hause haben möchten. Wir verlosen ein Exemplar. Dafür müssen Sie aber was tun, nämlich eine Rätselfrage beantworten. Und die lautet: Wo haben die Berliner Philharmoniker ihre Aufnahmen gemacht, als die Philharmonie noch nicht vollendet war, und in den ersten Jahren auch, als die Philharmonie schon stand? Da hatten Sie mit Herbert von Karajan, mit dem Klangmagier und verkannten Aufnahmeleiter, eine eigene, wie man auf Neudeutsch sagt, Location. Und das wollen wir wissen. Wo haben die Berliner Philharmoniker ihre Aufnahmen vor der großen Zeit in der Philharmonie gemacht? Rufen Sie an, Berlin 030 30 20 0040, Berlin 30 20 0040, und wir haben die Telefone jetzt 5 Minuten geschaltet. Also sputen Sie sich bitte und rufen Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten an. Und ich frage jetzt Peter Ühling, in den 70ern hat Herbert von Karajan, haben Sie ja schon erwähnt, alle großen Wagner-Opern aufgenommen. Wie hat das seinen Klang geformt? War das so der Maßstab?
Er hat ja schon für Wagner selber einen Klang entwickelt, der in der Presse oft als kammermusikalisch bezeichnet wurde, was er falsch fand. Er sagte, das sei das volle Wagner-Orchester, aber es war halt eine dichtere Kommunikation der Instrumente untereinander, das war ein lebendigeres Miteinanderspielen. Und auch ein Klang, der natürlich weniger von Schwere geprägt war oder von irgendwas Deutschem als von, naja, fast von einer französischen Vorstellung ja bald. Ne? Also vor allem der Ring war das. Bei Tristan und Lohengrin kann man so ein bisschen fraglich sein, die sind so ein bisschen stählerner. Aber das war insgesamt sozusagen eine größere Leichtigkeit.
Und das kann man dann auch auf andere Komponisten, meinetwegen Bruckner, auch ausdehnen?
Naja, bei Bruckner würde ich wieder was anderes sagen. Das ist mehr so eine schimmernde Sache. Also ja, es ist auch, Herr Blau, das können Sie vielleicht noch besser sagen als ich.
Ja, also ich für mich spielt da immer eigentlich eine große Rolle, sagen die vertikale und die horizontale Komponente im Großen. Also vertikal ist das, was jetzt die Dynamik betrifft, laut und leise, und horizontal das Tempo. Und er war sehr flexibel im Tempo, er ging immer mit den Phrasen mit. Also wenn das Tempo etwas mehr anziehen sollte, dann hat er das gemacht. Und auch dynamisch haben wir oft drunter gelitten, weil er von uns Extremes verlangt hat, also extremes Piano oder Pianissimo und auf der anderen Seite auch wieder ein großes Forte, was er dann auch unterstützen konnte durch die doppelte Besetzung. Dann wurde das Forte sehr groß, aber eben nicht hart und scharf.
Was mir noch wichtig ist, in diesen Jahren waren ja sehr, sehr viele prominente Solistinnen und Solisten da, richtige Stars. Wie oft kamen Sie denn da jetzt meinetwegen mit der Flöte wie eben zum Zuge, und da wurde dann nicht meinetwegen Jean-Pierre Rampal oder sonst jemand eingekauft, ne?
Gut, wir haben häufig Brandenburgische Konzerte gespielt, auch auf Reisen. Und auf die Art und Weise kam er solistisch zum Zuge, aber natürlich die Orchestermusiker, also eigentlich, glaube ich, heutzutage mehr, haben die mehr die Gelegenheit, solistisch aufzutreten als damals während der Akarian-Zeit.
Wir hören jetzt zwei Kollegen von Ihnen vom 21. Oktober 77 aus der Philharmonie, nämlich Thomas Brandis als Konzertmeister und Ottomar Borwitzki als Cellisten hier im Konzert für Violine, Cello und Orchester von Johannes Brahms. Also diese beiden Kollegen waren natürlich für Sie auch prägend. Thomas Brandis auf jeden Fall als Konzertmeister.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, für mich waren ja, muss man sehen, ich war Anfang 20 und die Kollegen waren ja mindestens 10 Jahre, wenn nicht 15 Jahre oder 20 Jahre älter als ich. Also da hat man natürlich auch mal geschaut, dass man da mit den Kollegen mithalten konnte und man hat sich die Inspiration geholt und versucht dann halt eben dem nachzueifern und dann möglichst vielleicht noch so eins draufzusetzen, wenn es ging.
Ist schade, aber die Zeit sitzt uns im Nacken. Ein Ausschnitt aus dem Andante, aus dem Konzert für Violine, Violoncello und Orchester Amol von Johannes Brahms, aufgenommen vom SFB, also quasi von uns hier im RBB. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Andreas Blau, ehemaliger Soloflötist, und Peter Ühling, Autor des Booklets dieser wunderbaren Karajan-Box, 70er Jahre. Wie war denn das Publikum in dieser Zeit so drauf? Mal lax gefragt.
Ja, man muss sich das so vorstellen, also Karajan war eigentlich, wenn man heute würde sagen, Popstar der Klassik. Mhm. Und die Konzerte waren natürlich heiß begehrt, sodass die Leute schon die Nacht vorher mit Stühlen saßen und gewartet haben, bis die Konzertkasse um 10 Uhr geöffnet hat, um an die begehrten Karten heranzukommen.
Mhm. Also auch im Westen Bückware.
Ja, in dem Fall schon, ja.
Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt. Also ich kenne eine Anekdote aus dem Leipziger Gewandhaus, wo es hieß, höre Tochter, sagt zu ihrer Mutter, bitte stoß mich an, wenn er zu faszinieren beginnt. War das bei Karajan auch so?
Also die Faszination begann eigentlich schon im Konzertsaal, bevor er auftrat.
Ah ja.
Also das Konzert, das Publikum war schon vorher so gespannt und nicht nur das Publikum, wir natürlich auch. Aber Karajan hat ein einzigartiges Charisma, was sich also schon vor dem Konzert begann.
Also ein Gesamtkunstwerk. Ja. Kann man sagen. Wir wollten von Ihnen wissen, wo die Philharmoniker vor der Eröffnung der Philharmonie, auch in den ersten Jahren nach Eröffnung, ihre Aufnahmen gemacht haben. Sie konnten dabei diese Box gewinnen. Also lösen wir erstmal auf. Peter Ühling, wo war das?
Also ich ziehe jetzt mal.
Nee, erst mal auflösen.
Ach so, es war in der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem.
Und die wird ja bis heute auch noch Aufnahmen genutzt.
Immer wenn man mal wieder vorbeikommt, sieht man große Wagen davor stehen und Leute mit Instrumentenköfern rauskommen.
Ja. Und da ist auch noch die Technik von Karajan im Keller, oder
kann man das so sagen? Also ich denke mal nicht. Es gibt jetzt natürlich alles digital. Früher wurde alles analog aufgenommen. Und hin und wieder stört mal der Rasenmäher, wenn... Aber die Akustik ist einzigartig in diesem Saal.
Also jetzt haben wir es spannend genug gemacht. Hier liegt eine Kiste, steht eine Kiste auf dem Tisch mit verschiedenen Zetteln drin. Und Peter Ühling, ich würde Sie mal bitten, den Gewinner zu ziehen.
Okay,
ich
mache die Glücksfee,
Gewinnerin.
Ja.
Gut.
Gewinnerin. So, wen habe ich hier? Katja Röske hat gewonnen.
Aus Berlin wahrscheinlich.
Aus Berlin, ja, 030 steht
ja,
vorne.
Ja, genau. Mhm. Wunderbar. Also an Sie geht diese Karajan-Box Römisch 2, die 70er Jahre. Und Sie beide, Andreas Blau als Mitspielender und Peter Ühling als Autor des Booklets, Sie werden natürlich auch das Ganze noch signieren.
Gerne.
Das jetzt noch einen besonderen Wert bekommt. Und jetzt hören wir noch nicht Beethoven. Mich interessiert ja noch, wenn man so eine Edition kommentieren muss, also als Booklet-Schreiber Peter Ühling, da muss man sich ja beschränken, muss ja Dinge weglassen, vor allem, weil Sie ein großes Buch über Karajan geschrieben haben. Wie haben Sie das geschafft?
Naja, ich suche diese signifikanten Beispiele möglichst raus oder auch die Stücke, von denen ich weiß, dass sie in Karajans Leben eine größere oder eine spezielle Rolle gespielt haben.
Wunderbar.
Also beispielsweise Wiener Schule oder sowas, das war ja immer so ein großes Thema für ihn.
Vielen Dank, Peter Ühling und Andreas Blau, dass Sie Gäste waren hier in Klassik bis 12 am Samstagmorgen. Und diese Sendung ist nun fast zu Ende. Wir hören noch Beethoven von 1979, den dritten Satz aus der Eroica mit Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern. Und nach mir geht's dann weiter mit dem Kollegen Stefan Holzapfel. Ich, Klaus Fischer, sage Tschüss und wünsche einen angenehmen Tag.